HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute besprechen wir das neue Hörbuch von Lukas Hartmann, Martha und die Iren, einen Generationsroman. Frisch erschienen ist ein dünner Roman und damit ein kurzes Hörbuch von Claire Keegan. Reichlich spät heißt es und erzählt aus dem Leben von Cal. Leonie Berger bespricht Gewässer im Ziplock, den Debütroman von Dana Vohwinkel. Und in unserem Kinderhörbuch Willkommen im Hotel zur grünen Wiese wegen Umbau geschlossen erleben die Insekten als Gäste jede Menge Abenteuer. All das gibt es auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek, jederzeit abrufbar. Lukas Hartmann ist einer der bekanntesten Autoren der Schweiz und steht mit seinen Romanen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Sein neuer Roman, der auch als Hörbuch erschienen ist, heißt Martha und die Iren. Wer ist Martha, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, das ist die Großmutter des Autors Lukas Hartmann.
Ach, das heißt, wir haben es mit einer Biografie zu tun.
Ja, sagen wir mal, der Roman ist autofiktional. Also der Autor hat die Lebensgeschichte seiner Großmutter und ihrer Nachfahren erzählt. Bis auf Marthas Namen hat er aber alle anderen verändert. Und ja, natürlich muss er einiges dazu dichten, denn die Großmutter hat ihrem Enkel, also dem Autor, zwar viel erzählt, aber da war sie schon alt. Also da bleibt manches im Ungefähren.
Was war denn die Großmutter Martha für eine Person?
Ja, das ist eine Frau gewesen, die sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet hat und dadurch stark, aber auch sehr hart gegenüber sich und anderen geworden ist. Ihre Geschichte erinnert außerdem an ein dunkles Kapitel der Schweiz. Sie war nämlich ein sogenanntes Verdingkind.
Können Sie uns das nochmal näher erläutern, was ein Verdingkind ist, war?
Also Verdingkinder, das waren Kinder, die vom Elternhaus weggegeben wurden an andere Familien, wo sie dann hart arbeiten mussten. Mitunter geschah das durch die Behörden selbst, das heißt auch gegen den Willen der Eltern.
Und wie war das bei Martha?
Martha wächst auf mit zwei Schwestern und drei Brüdern, und zwar in einem Dorf in der Nähe von Bern. Der Vater ist durch einen Arbeitsunfall invalid und stirbt dann. Und ja, man weiß, was das bedeutet. Na, hören wir mal rein.
Man wird ihr die Kinder wegnehmen. Sie kommen zu Bauern aus der Umgebung, wie es in solchen Fällen üblich ist. Sie müssen nach dem Schulunterricht oder auch schon vorher auf dem Hof mithelfen. Dafür gibt man ihnen zu essen und ein Bett. Oder eher einen Strohsack. Und sie stehen unter der Aufsicht des Fürsorgers, der darauf achten soll, dass die Halbwaisen anständig behandelt werden. So viel erzählen sich die Kinder abends im Flüsterton. Sie haben einiges gehört, sich anderes zusammengereimt. Sie stolpern über die ungewohnten Wörter. Die Mutter sitzt zusammengesunken auf ihrem Stuhl. Nur ab und zu bringt sie einen Satz hervor: Ihr werdet es gut haben, und an den Festtagen sehen wir uns. Wohin kommen sie nun, die Kinder? Die Mutter selbst, auch das erfahren die Kinder, soll in einer Wäscherei in einem Vorort der Stadt arbeiten, als Hilfskraft. Dort war sie vor ihrer Heirat beschäftigt. Aber was sie da verdienen wird, reicht niemals aus für 6 Kinder und sie selbst. Und die Gemeinde steuert nur wenig bei. Die Mutter kann froh sein, dass man sie noch eine Weile im alten Taglöhnerhaus lässt.
Ja, und da hörten wir als Interpreten Alexandre Perlichet mit einem Ausschnitt aus Martha und die Iren von Lukas Hartmann.
Das ist ja schon eine ältere Stimme, die wir hier hören. Passt das?
Ja, das ist sozusagen die Stimme des längst erwachsenen Enkels von Martha, der hier mit kurzen Sätzen das Leben von seiner Großmutter schildert, ihre Erinnerung sozusagen wiedergibt. Und zwar das Ganze so ohne große Wertung und ohne großen Gefühlsüberschwang. Das alles transportiert diese Stimme von Alexandre Perlichet sehr gut, finde ich. Und ich muss sagen, auch durch diese Nüchternheit der Stimme und des Erzählens hat mich diese Lebensgeschichte schon sehr beeindruckt.
Wie geht's denn nun mit Martha und ihren Geschwistern weiter?
Also man holt die Kinder ab, eins nach dem anderen. Sie werden eben verdingt. Und Martha denkt dann später, wie passend dieser Ausdruck. Die Kinder werden nämlich sozusagen zu Dingen gemacht. Martha wird als Letzte abgeholt. Sie kommt dann zu den Bürtis. Und da hören wir nochmal rein, und zwar wie die Hausfrau Elsbeth das Mädchen so mustert, als ihr Mann mit Martha auf dem Hof ankommt. Und was sie dann zu ihrem Mann sagt.
Mager ist sie und klein. Und doch schon achtjährig? Der Mann, Berthold, nickt, klopft auf seine Jackentasche. Das sind alle Papiere, das Mädchen sei gescheit, wurde mir gesagt, aber scheu. Sie reden über Martha, als sei sie gar nicht da, oder verstehe ihre Sprache nicht. Sie begleiten sie in die Küche, wo die Kinder gespannt am Tisch sitzen. Eines von ihnen ist größer als die anderen, hat ein breites und plattes Gesicht. Es stößt bei ihrem Anblick wimmernde Laute aus, die außer Martha niemanden erschrecken. Einen Knecht gibt es auch noch, der in sich hineinlacht, und eine Magd, die dauernd zwinkert. Martha ist die Zehnte. Sie zählt genau am langen Tisch und muss sich an dessen Ende setzen, auf einen Stuhl, der nicht für ein Kind ist, so dass sie mit dem Kopf nur knapp über die Tischplatte reicht. »Gebetet haben wir schon«, sagt Elsbeth, »wir brauchen es nicht zu wiederholen.« Der Bauer nickt, setzt sich oben an den Tisch, faltet trotzdem für einen Moment die Hände. Er wird bedient von der Magd. Sie legt ihm geschwellte Kartoffeln auf den Teller. Er nimmt sich Speck und Wurst von der Platte, die sie ihm hinhält. Das Essen wandert von Platz zu Platz bis zu Martha hinunter. Für sie hat es noch zwei kleine Kartoffeln. Eine davon schartig. Das Fleisch ist weg. So wird es bleiben, denkt sie. Ich komme zuletzt an die Reihe.
Ja, so ist es dann auch. Schlafen muss die Achtjährige dann auch noch in so einer dunklen Kammer, wo früher der Hund gelegen hat. So riecht es dann auch. Und ihre Aufgabe wird es dann sein, den behinderten Sohn Severin, der ist deutlich älter und stärker, zu hüten sozusagen. Der fügt ihr dann auch manche Schramme und auch blaue Flecken zu.
Klingt alles nicht gut. Kann die kleine Martha denn ab und zu ihrer Mutter oder auch die Geschwister wiedersehen?
Ja, sie weiß noch nicht mal, wo die Geschwister wohin gekommen sind und hat lange gar keinen Kontakt zur Mutter. Und auch wenn die Bürtis jetzt nicht direkt brutal oder böse zu Martha sind, sie wird nie richtig zur Familie gehören.
Wie geht es in ihrem Leben weiter?
Ja, ein Lichtblick für Martha ist die Schule und der sehr nette Lehrer, der ihre Intelligenz erkennt und sie auch fördert und ihr nach der Volksschule dann eine Stelle in einer Strickerei in Bern verschafft. Das ist allerdings eine normale Fabrikarbeit. Und dort arbeitet sie sich dann mit großem Ehrgeiz ein bisschen nach oben, kauft sich von einem ersparten Geld ein Fahrrad, was damals schon was Besonderes ist, und heiratet dann den Schuster Jakob und bekommt mit ihm zwei Söhne, Anton, genannt Toni, und Peter.
Eine Frau, die als Kind wenig Liebe erfahren hat, färbt das denn auf ihre Ehe und die Erziehung ab?
Ja, das ist so. Also weder zu ihrem Mann noch zu ihren Söhnen hat sie ein enges, liebevolles Verhältnis. Und das wiederum beeinflusst dann auch das Leben der Söhne, auf die sich nach und nach die weitere Geschichte konzentriert, später auch auf die von deren Kindern.
Ja, und damit auch auf das Leben des Autors, der ja ein Enkel von Martha ist.
Genau. Lukas Hartmann gibt sich in der Geschichte den Namen Sebastian. Er ist das Kind von Marthas erstem Sohn Anton, genannt Toni. Und dieser Toni tut viel für seine Mutter, die so kalt zu ihm war, versucht nach außen aber auch immer so Stärke zu zeigen, was bei ihm letztendlich zu einem Herzinfarkt und auch vielen Kämpfen mit seinem Erstgeborenen, eben diesem Sebastian, führt. Und dieser Sebastian schafft es dann aber ganz am Schluss sozusagen, als Martha gegen ihren Willen im Altenheim untergebracht wird, ein gutes Verhältnis zu seiner Großmutter aufzubauen. Jetzt ganz am Lebensende taut sie dann so ein bisschen auf und erzählt ihm ihre Geschichte.
Eine Geschichte, die Ihnen besonders gut gefallen hat. Was ja. ist denn das Besondere daran?
Das ist es. Es ist eine Geschichte, die zeigt, welch großen Einfluss die eigenen Traumata auf nachfolgende Generationen haben können. Zumal eben die Menschen damals gar nicht gelernt haben, über ihre Probleme, Sorgen und Ängste zu reden. Erst dann zwischen Enkel und Großmutter kommt es dann zu innigeren Gesprächen, damit auch ein bisschen zu so einem gegenseitigen Verständnis. Gleichzeitig erzählt der Roman viel von der sich wendenden Gesellschaftsordnung in der Schweiz, von den Zwängen, denen Frauen, aber auch Männer ausgesetzt waren. Also Frauen durften Stärke und Klugheit nicht so unbedingt zeigen, Männer mussten es. Auch wenn das gar nicht naturell entsprach. Es ist ein Roman, in dem man dann außerdem noch viel über die Schweiz und über deren Entwicklung im 20. Jahrhundert erfährt. Und das hat mich alles sehr interessiert.
Lukas Hartmann, Martha und die Iren. Gelesen von Alexandre Polichet. Der Download ist etwas über 9 Stunden lang, kostet 13,95 Euro und ist bei Die Jugendes zu haben. Die Autorin Claire Keegan kennen wir von ihrem Roman Kleine Dinge wie diese, der mehrfach ausgezeichnet wurde und auf der Shortlist des Booker Prize stand. Dorothee Meyer-Karwick, Kleine Dinge wie diese haben Sie hier in der Hörbuchzeit im vorigen Jahr vorgestellt. Nun ist ein ganz kurzes Werk erschienen. Reichlich spät, heißt es.
Ja, und das hat nur eine Hörlänge von einer knappen Stunde. Und das zeigt nochmal, wie gut Claire Keegan auch die kurze Form beherrscht.
Na, wer ist denn hier reichlich spät dran?
Ja, keine Person, sondern eine Entscheidung und wie man am Ende merkt, genau die richtige.
Und die muss aber von jemandem getroffen werden. Wer ist denn die Hauptperson?
Es gibt eigentlich zwei, einen Mann und eine Frau. Geschrieben ist das Ganze aber aus Sicht des Mannes und der heißt Cal. Der arbeitet in einem Büro, eventuell einer Kunstakademie in Dublin oder dem Kultusministerium dort. Vor mehr als einem Jahr hat er Sabine kennengelernt, die arbeitet in einer Galerie in Dublin und die beiden werden dann auch bald ein Paar.
Beide haben also beruflich mit Kunst und Kultur zu tun, scheint ja im Grunde zu passen.
Ja, scheint so. Sabine kommt jetzt oft zu ihm, zu diesem Karl, in den kleinen Ort Wicklow, wo er wohnt. Sie ist halbe Französin, kocht und backt gern und gut und ja, verkörpert so insgesamt die leichte französische Lebensart. Und irgendwann, sie ist wieder mal bei ihm, stellt er eine entscheidende Frage. Und da hören wir mal rein, es liest der Schauspieler Robert Dölle.
Warum heiraten wir nicht? Warum heiraten wir nicht? Sie stieß einen Laut aus, eine Art ersticktes Lachen. Was ist denn das für eine Frage? Das klingt fast so, als wolltest du Argumente dagegen vorbringen. Sie hatte sich gerade an der Spüle das Mehl von den Händen gewaschen und trocknete sie jetzt mit Küchenpapier ab. »So habe ich's nicht gemeint«, sagte Karl. Was ist es dann, was du gemeint hast? Manchmal regte es ihn auf, wie sie sich im Englischen ausdrückte. Man könnte es in Betracht ziehen, das ist alles, sagte Kerl. Willst du nicht mal darüber nachdenken? Worüber genau? Darüber, ein gemeinsames Leben aufzubauen, ein Zuhause zu schaffen, hier mit mir. Es gibt keinen Grund, weshalb du nicht hier wohnen solltest, statt woanders Miete zu zahlen. Dir gefällt es hier. Und du weißt, dass keiner von uns beiden jünger wird. Sie sah ihn an. Ein Auge blickte direkt in seine. Das andere, leicht verrutscht, sah an ihm vorbei. Und es gibt keinen Grund, weshalb wir nicht ein Kind haben könnten, sagte er. Wenn du willst.
Ja, so stellt sich, glaube ich, jede Frau einen Heiratsantrag vor. Ich weiß, es muss nicht immer ein Rosenbouquet sein, man muss nicht immer auf die Knie gehen, aber das ist doch schon echt nüchtern, oder?
Ja, sie ist auch sichtlich irritiert, aber nach ein paar Wochen sagt sie trotzdem ja. Ja, und dann werden die Ringe gekauft und sie zieht bei ihm ein, so mit Sack und Pack, was jetzt ihn sichtlich irritiert. Und auf ihre Nachfrage sagt er dann,
deine Sachen, alle diese Sachen, all das hier. Er sah sich um. Der blaue Überwurf, die beiden zusätzlichen Kissen, die Schuhe und Sandalen, die unter seiner Kommode hervorlugten und die er größtenteils noch nie an ihr gesehen hatte. Er selbst besaß Nikes und nur ein paar Lederschuhe. Hast du geglaubt, ich würde hier mit nichts ankommen? Es ist nur eine ziemliche Menge. Er hatte versucht, es ihr zu erklären. »Eine ziemliche Menge. So viel habe ich nun auch wieder nicht.« »Nur eine ganze Menge, womit man erst mal klarkommen muss.« »Was hast du dir denn vorgestellt?« »Ich weiß nicht«, sagte er. »Aber nicht das, das nicht.« »Ich verstehe dich nicht«, sagte sie ihm. »Du hast gewusst, dass ich die Wohnung in Rathgar zum Monatsende räumen muss. Du hast mich gebeten, hierher zu kommen, dich zu heiraten.« »Ich habe einfach nicht gedacht, dass es so sein würde, das ist alles«, sagte er. »Ich habe gedacht, du bist hier und isst mit mir zu Abend, und ich wache mit dir auf. Vielleicht ist es einfach zu viel Wirklichkeit.«
Zu viel Wirklichkeit, sehr schön gesagt.
Ja, und diese Wirklichkeit kommt nun sehr nah an ihn heran, mit vielen Details, die ich um den Genuss des Selbsthörens nicht zu schmälern, nicht erwähne. Das führt dann, reichlich spät, zu einer Entscheidung.
Ach, Sie sagen das mit so einer gewissen Zufriedenheit in der Stimme.
Ja, mir hat die Geschichte schon sehr gut gefallen. Und zwar, weil wir den Blickwinkel von ihm einnehmen. Wir hören von den Dingen, die ihm auffallen an seiner Sabine. Das sind mitunter Nebensächlichkeiten, die nicht nur etwas über diese Sabine verraten, sondern vor allen Dingen eben über ihn selbst, diesen Kerl. Und durch diesen Blickwinkel werden wir besonders stark mit seiner Persönlichkeit konfrontiert. Man möchte sich ja eigentlich gern immer mit dem Helden identifizieren, aber das ist hier nicht so ganz einfach, weil er, sagen wir mal, besondere Ansichten über Frauen hat. Jedenfalls insgesamt eine schöne psychologische Studie, die einen innerlich bewegt. Und diese Studie wird von Claire Keegan mit knappsten Worten sehr gut in Szene gesetzt.
Und wie gefällt Ihnen die Umsetzung durch Robert Dölle? Er liest ja sehr zurückhaltend.
Ja, zurückhaltend, relativ sachlich, aber auch mit diesen kleinen Akzentuierungen auf das besondere Wesentliche im Charakter dieses Mannes Kerl. Und damit, ja, finde ich, ist er ein sehr guter Interpret. Insgesamt ist es ein schönes, kurzes Hörbuch, das man sich mit seinem Partner, seiner Partnerin mal anhören kann. Und da kann es ja sehr interessant sein, vom anderen zu hören, wie der jeweils andere dieses Paar beurteilt.
Eine Frage habe ich noch. Auf dem Cover sieht man zwei dicke, rote Kirschen. Was hat's damit auf sich?
Ja, die spielen, sage ich jetzt nicht, aber die spielen auch eine wichtige Rolle. Ihre Erwähnung durch Kerl eben sagt ebenfalls viel über diese Beziehung beziehungsweise diesen Kerl aus.
Das klingt sehr geheimnisvoll. Vielen Dank, Dorothee Malkavik. Wir sprachen über Claire Keegan, reichlich spät, aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser, gelesen von Robert Dölle. 57 Minuten Download-Hörvergnügen kosten knapp 13 Euro und sind im Bonvoice Hörverlag erschienen. Dana Vohwinkel wurde mit ihrem Debütroman Gewässer im Zipblock 2024 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und der Roman liegt nun als Hörbuch vor. Leonie Berger hat es sich angehört. Ihre Besprechung beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Zu Hause musste sie nie essen, was ihr nicht schmeckte. Ihre Wangen wurden wieder heiß vor Heimweh, vor Sehnsucht nach einem Ort, an dem ihr so etwas nie aufgetischt würde.
Margareta ist 15 und verbringt ihre Sommerferien wie jedes Jahr bei ihren Großeltern in Chicago. Doch die Kinderfotos ihrer Mutter in diesem Haus und die Vorstellung, dass auch sie mit 15 das fürchterlich verkochte Essen aufgetischt bekommen hatte, findet Margareta befremdlich. Margaretas Mutter hat die Familie verlassen, als sie noch im Kindergarten war. Warum, erfahren wir zunächst nicht. Margareta wächst bei ihrem Vater Avi in Berlin auf. Obwohl er recht streng ist, verursacht durch eine Mischung aus Glauben, Weltanschauung und alleiniger Verantwortung für das Kind, haben die beiden ein enges Verhältnis. Margareta schafft es ohnehin, sich in Berlin ihre Freiräume zu nehmen, von denen ihr Vater keine Ahnung hat. Avi ist Israeli und Chazan, Kantor in einer jüdischen Gemeinde.
Jedid Nefesh, sang er. Geliebter meiner Seele, barmherziger Vater, ziehe deinen Diener zu deinem Willen, dass er zu dir hinlaufe wie die Gazelle, niederfallend angesichts deiner Pracht. Deine Freundschaft sei ihm angenehmer als Honig und alle Köstlichkeiten. Sein Verhältnis zu Gott war nie so friedlich wie dann, wenn er an ihn dachte als Freund, als Begleiter seiner Stimme, ruhig und sanft. Während er sang, tröpfelten weiter die Beter herein, suchten sich ihre Reihen aus, neben ihren Freunden, ihren Eltern und Geliebten, nickten und blinzelten, signalisierten so, es ist Schabbat. Er sang ihnen die Ruhe herbei. Es war sein liebster Moment.
Schauspieler und Synchronsprecher Jaron Löwenberg liest die Passagen, die Autorin Dana Vohwinkel aus Avis Perspektive erzählt, sehr überzeugend. Es ist immer wohltuend, wenn im Hörbuch Sprecher agieren, die mit dem Stoff vertraut sind. Jaron Löwenberg wurde in Israel geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Beim Lesen würde man selbst stolpern, das Hörbuch aber präsentiert den Text so, wie er gemeint ist. Zusätzlich klingen die Zweifel an, die Avi durchlebt, die Erinnerung an seine gescheiterte Beziehung zu Margaritas Mutter Marsha, seine Skepsis Deutschland und den Deutschen gegenüber, all das interpretiert Jaron Löwenberg äußerst glaubhaft. Avi trägt seine Kippa in Berlin nur unter einer Baseballkappe. Manchmal hat er Heimweh nach Israel. Er spricht Deutsch, aber letztlich ist es für ihn immer noch die Sprache der Täter. Doch es gibt Gründe, weshalb in der Familie alles so gekommen ist, wie es ist. Diesen Gründen will Margarita auf die Spur kommen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Plötzlich heißt es, sie solle abreisen aus Chicago und nach Jerusalem fliegen, wo ihre Mutter eine Gastdozentur an der Uni hat. Jetzt sei es doch mal an der Zeit, dass die beiden sich näher kennenlernten und die gemeinsamen Ferien seien die beste Gelegenheit dazu. Margarita ist genervt, der typische Seelenzustand einer 15-Jährigen, aber schließlich gibt sie nach. Vieles geht schief und es ist klar, Mutter Marsha hat einiges nachzuholen.
Aber du gehst doch auf die jüdische Schule, sagte sie. Ist es da nicht besser? Wie meinst du besser? Fragte Margarita zurück. Naja, sind die Lehrer da nicht weniger deutsch? Nur weil sie jüdisch sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht deutsch sein können. Auch Juden können Burganiot sein. Sie kannte das englische Wort für Spießer nicht, wohl aber das hebräische, wahrscheinlich sogar aus der Schule. Haha, so hat mich dein Vater immer genannt, eine Burgania, sagte Marsha. Aber die meisten richtigen deutschen Juden sind schließlich tot. Ich bin doch auch eine richtige deutsche Jüdin, sagte Margarita. Nein, bist du nicht, sagte Marsha schnell. Margarita schaute sie verwirrt an. Aber Deutsch ist meine Muttersprache. Das Prinzip Muttersprache ist völlig veraltet. Es gibt verschiedene Erstsprachen. Wenn wir es genau nehmen, ist deine Muttersprache Englisch und deine Vatersprache ist Ivrit. Du bist keine richtige Deutsche. Ist jetzt nicht so, als würde ich unbedingt Deutsch sein wollen, schoss Margarita zurück. Ich bin es halt, was soll ich machen?
Den Ton der pubertierenden Margarita trifft Schauspielerin Lili Sahavi genau. Das motzige, schnoddrige, schambehaftete, wütende. Und dennoch differenziert sie zwischen den Stimmungen, schwankt zwischen Heimweh und der Neugier auf das fremde Land um sie herum, das ihr durch ihre Vatersprache seltsam vertraut erscheint. Dann die schwierige Mutter, die seltenen Momente der Gemeinsamkeit. Die eben gehörte Diskussion ist nicht die erste, nicht die letzte und schon gar nicht die heftigste, die Margarita mit ihrer Mutter führt. Die Knackpunkte? Warum hat sie die Familie damals verlassen? Warum ist der Vater mit Margarita ausgerechnet in Deutschland geblieben? Dana Vohwinkel hat mit Gewässer im Ziplock einen packenden Roman über eine zerrissene Familie geschrieben und erzählt von jüdischem Leben in Deutschland heute. Und dabei kann man eine Menge lernen. Über das Leben in Israel und in Deutschland, über heutigen Antisemitismus, deutsches Gedenken und nicht zuletzt über jüdisches Selbstverständnis und Fragen nach jüdischer Identität. Es mag ein Armutszeugnis sein, dass das überhaupt nötig ist, aber es gibt immer noch viel zu selten Gelegenheiten zum Kennenlernen, zum zufälligen, nicht organisierten Dialog. Dieses Hörbuch aber ist ein hervorragender Anfang.
Leonie Berger besprach Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock. Gelesen von Jaron Löwenberg und Lili Sahavi. Zwei MP3-CDs in der ungekürzten Fassung 11 Stunden und 6 Minuten kosten 23 Euro und sind bei DAV erschienen. Jetzt kommen wir zu unserem Kinderhörbuch der Woche. Heute ist es für Kinder ab 6 Jahren. Bereits im vergangenen Jahr hat Rüdiger Bertram das Bilder- und Hörbuch Willkommen im Hotel zur grünen Wiese, das Insektenhotel mit Herz, herausgebracht. Nun ist der zweite Band erschienen mit dem Titel Willkommen im Hotel zur grünen Wiese, wegen Umbau geschlossen. Hotel zur grünen Wiese. Das hört sich so schön an. Wo liegt denn dieses Hotel, Dorothee Meyer-Karwig?
Das ist ein Insektenhotel, das eine Familie mal im hinteren Garten aufgehängt und dann vergessen hat. So ein Insektenhotel, wie man es überall kaufen kann. Ich habe auch eines. Aber das mal wörtlich zu nehmen, wie der Autor Rüdiger Bertram, das finde ich schon mal eine schöne Idee für eine Geschichte.
Dann mal genauer. Wer arbeitet denn in diesem Hotel?
Da gibt es einmal den Hotelmanager, das ist der Grashüpfer Adlon. Der hat das alte Insektenhotel gefunden und es hergerichtet. Seine Mitarbeiterin, das ist die Ameise Alexa. Sie trägt Koffer, ist Zimmermädchen, Kellnerin, also Mädchen für alles. Und sie will später selbst mal ein Hotel leiten. Dann arbeitet noch die brummelige Fliege Margot als Köchin in dem Hotel. Und dann gibt es noch viele Glühwürmchen, die das Hotel beleuchten.
Na, da ist ja wirklich an alles gedacht. Was erleben die Insekten denn in dieser Folge? Der Untertitel lautet ja wegen Umbau geschlossen.
Ja, gerade ist im Hotel ein bisschen das Chaos ausgebrochen. Die Fliege Margot hat sich nämlich unglücklich in einen Gast verliebt, die Libelle Lothar, doch die ist jetzt längst weitergeflogen. Und nun heult Margot, versalzt das Essen und die Küche, sonst picobello sauber, sieht ziemlich verboten aus. Ja, auch sonst ist ein bisschen was im Argen. Der Dauergast Madame Spinosa, eine Spinne, hängt leider überall ihre Netze auf und ein Gast, ein Tausendfüßler, will, dass alle seine Schuhe geputzt werden. Die liegen nun verdreckt herum, immerhin 1000 an der Zahl. Und ausgerechnet jetzt kommen zwei Hirschkäfer angeflogen. Sie sind keine guten Flieger und legen erstmal eine richtige Bruchlandung hin. Und da hören wir mal rein, es liest Thomas Nicolai.
Erst eines von Madame Spinosas Netzen stoppte ihre Bruchlandung. Aber es dauerte, bis sie sich aus den Maschen befreit und ihre zerknickten Geweihe wieder in Form gebracht hatten.
Haben Sie sich verletzt? Tut Ihnen was weh? Soll ich einen Arzt rufen?
Erkundigte sich Madame Spinosa besorgt.
Warum?
Fragte einer der Käfer verständnislos. Na, weil Sie gerade abgestürzt sind, erklärte Adlon. Mitten auf meiner Terrasse.
Das war doch kein Absturz. Wir landen immer so,
erwiderte der andere Käfer unbeeindruckt.
Gehört das Hotel Ihnen?
Ja.
Warum? Antwortete der Grashüpfer. Brauchen Sie ein Zimmer? Ich glaube, es ist noch was frei.
Nein, danke,
sagte der Käfer.
Mein Name ist Max und das ist mein Kollege Moritz. Wir sind von der Wiesenpolizei und wollen kontrollieren, ob bei Ihnen alles sauber, sicher und in Ordnung ist. Reine Routine.
Aber Spinnennetze auf der Terrasse gehen schon mal gar nicht.
Moritz holte ein schmales Heft aus seiner Tasche und machte sich darin eine Notiz. Auch Max zückte einen roten Stift und einen Papierblock.
Das fängt ja schon mal nicht so gut an. Jetzt würden wir gerne den Rest des Hotels unter die Lupe nehmen.
Oh je, das ist dann nicht das Einzige, was die beiden Hirschkäfer zu monieren haben. Es gibt keinen Aufzug, überall liegen ungeputzte Schuhe herum, die Küche ist verdreckt, die Treppe marode. Das Licht funktioniert nicht, weil die Glühwürmchen durch Margots versalzenes Essen nämlich alle krank geworden sind.
Oh nein.
Nur eben dieses versalzene Essen, das schmeckt den Hirschkäfern vorzüglich. Aber die anderen Dinge, die müssten verändert werden, sonst würde das Insektenhotel geschlossen.
Ah, klingt gar nicht. Nicht gut. Bekommen Adlon, Alexa, Glühwürmchen und Margot, die Köchin, das denn wieder hin?
Naja, also aufräumen ist ja nicht so das Problem. Auch die Spinnennetze können entfernt werden. Aber der fehlende Aufzug und die kaputte Treppe? Zum Glück hat Adlon noch Geld im Safe, um Reparaturen zu bezahlen. Das will er nun holen.
Der Grashüpfer und die Ameise gingen in das kleine Büro, in dem Adlon den Papierkram erledigte. Bestellungen, Abrechnungen, all das langweilige Zeug, das zu einem Hotelbetrieb dazugehörte. Adlon kniete sich vor den Safe, der in der Ecke des Büros stand.
Wie war noch mal der Code? Fragte er Alexa. 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Nein, Chef, das wäre doch viel zu einfach,
erwiderte die Ameise.
Das war 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Stimmt, wenn ich dich nicht hätte.
Adlon vertraute seinen Mitarbeitern. Er hatte keine Geheimnisse vor ihnen und das war gut so, denn sonst hätte er den Safe nicht öffnen können. Der Grashüpfer tippte den Zahlencode ein und mit einem leisen sprang die Tür auf.
»Ist Ihnen nicht gut?«
erkundigte sich Alexa besorgt. Adlon war plötzlich ganz blass geworden und starrte fassungslos in das Innere des Safes.
»Was ist denn los?«
»Er ist leer«,
stammelte der Grashüpfer.
»So leer wie ein Schmetterlingskokon nach dem Schlüpfen. Es ist alles weg.«
Ja, und das ist nicht der einzige Diebstahl. Auch Madame Spinozas Schmuck wurde gestohlen. Ja, und dann ist auch noch die Fliege Margot auf und davon ihre Libelle zu suchen. Jetzt fehlt also auch noch eine gute Köchin.
Es sind ganz schön viele Probleme. Ich habe übrigens schon jemanden im Verdacht. Naja, zum Kinderbuch gehören natürlich auch viele Probleme und dass sie alle gelöst werden.
So ist es. Und zwar, indem viele mithelfen und sich gegenseitig unterstützen. Madame Spinoza, eine ehemalige Konzertsängerin, will ein Konzert geben und alle Einnahmen sollen dem Hotel zugutekommen. Super. Alexa kann gleich eine ganze Ameisenarmee aufbieten, die anfängt zu werkeln. Die Treppe wird repariert und ein Aufzug eingebaut. Und Fliege Margot kommt auch wieder frisch verliebt, diesmal in eine französische Goldfliege, ebenfalls ein Koch, der die Küche noch verfeinert. Und natürlich wird auch der Dieb enttarnt. Es war einer der Gäste.
Also kommt alles am Schluss wieder in Ordnung. Wir haben Ihnen Geschichte und auch der Sprecher gefallen.
Ja, wir haben hier gerade auch viel ein bisschen wieder gelacht. Die Idee mit dem Insektenhotel, die ist wirklich witzig. Also da sieht man das eigene Insektenhotel im Garten nochmal mit ganz anderen Augen an. Die Geschichte ist außerdem sehr lustig, dabei spannend, aber nie so brutal oder unheimlich. Also das passt gut für diese Altersgruppe ab 6 Jahren. Ja, und der Interpret Thomas Nicolai, der kann so schön diverse Dialekte nachmachen und jedem Tierchen seine individuelle Stimme geben. Das ist einfach großartig, da hört man sehr gerne zu und das ist auch was für die ganze Familie.
Das glaube ich auch. Rüdiger Bertram, willkommen im Hotel zur Grünen Wiese, wegen Umbau geschlossen. Gelesen von Thomas Nicolai. 2 CDs und damit 2 Stunden und 4 Minuten kosten knapp 13 Euro und sind bei CBJ Audio erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Nicole Abraham.